Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Tilo Jan.
Klar, Rauchen kann tödlich sein, aber Massentierhaltung auch. Denn angeblich sterben genauso viele Menschen durch Feinstaub aus Massentierhaltung, wie Menschen durchs Rauchen draufgehen. Das zeigt heute eine neue Studie des Max-Planck-Instituts für Chemie in Mainz. Und wie das zusammenhängen soll, Massentierhaltung, Feinstaub, Einatmen und Tod, das klären wir heute. Außerdem sprechen wir über den Alltag der Amerikaner momentan. Der 27. Tag Shutdown. Und vielen Amerikanern geht das Geld aus.
Das grundsätzliche Problem ist dies, dass es hier in den USA keine Sparkultur gibt wie in Deutschland. Die Nationalbank hat in einer Erhebung festgestellt, dass 40% der Amerikaner in ernste Probleme kommen, wenn sie es mit plötzlichen Ausgaben von $400 zu tun haben. Das zeigt, dass die Leute tatsächlich von Gehaltscheck zu Gehaltscheck leben.
Thilo Kössler ist unser Korrespondent in Washington. Mit ihm sprechen wir über die Auswirkungen des Shutdowns. Und es gibt ab heute in Großbritannien ein neues Gesetz. Und das hat nichts mit dem Brexit zu tun, sondern mit Upskirting, also dem Fotografieren unter dem Rock. Was da genau beschlossen wurde und was das für Deutschland bedeutet, auch das klären wir heute für euch.
Deutschlandfunk Nova.
Gestern Morgen, amerikanischer News-Sender.
Heute Morgen befinden sich zwei der wichtigsten Demokratien der Welt in politischem Chaos. Dort der Brexit und hier geht der längste Regierungsstillstand der Geschichte in den 26. Tag.
The longest shutdown in American history goes into day 26.
Es werden Parallelen gezogen, also schon zwischen dem Brexit und dem Shutdown. Beides Ereignisse, die den Alltag nicht leichter machen. Momentan haben wir Tag 27 im Shutdown in den USA. Heißt, so lange schon sind viele Regierungsbeamte im Zwangsurlaub oder müssen arbeiten, ohne dafür Geld zu bekommen. In Washington, wo unser Korrespondent Thilo Kössler sitzt, da haben viele Ämter geschlossen. Thilo, wen trifft der Shutdown denn am härtesten?
Es trifft alle, die in Diensten der Regierung stehen, alle mit festen Arbeitsverträgen zunächst mal. Sie bekommen kein Gehalt, sie haben aber immerhin die Zusicherung, dass sie das Gehalt sofort rückwirkend wieder bekommen, wenn der Government-Shutdown aufgehoben wird. Aber sie haben dennoch das Problem mit einer kurzfristigen Zwischenfinanzierung. Die einen trifft es heftiger, die anderen weniger stark. Wen es härter trifft, das sind die, die zwar Mitarbeiter sind, aber keine festen Arbeitsverträge haben. Viele in den unteren Gehaltsgruppen sind besonders betroffen. Leute, was weiß ich, die an der Garderobe in den Museen arbeiten, in den Buchläden, in den Parkanlagen, in den Nationalparks. Sie gehen wirklich leer aus. Und am härtesten trifft es die sogenannten Contractors. Das sind also Firmen, die von öffentlichen Aufträgen leben. Das beginnt bei Eventfirmen, die bei Konzerten den Sound machen oder das Licht. Und geht weiter über Baufirmen, die im Auftrag der Regierung Straßen bauen oder Gesundheitseinrichtungen im Auftrag der Regierung. Die bekommen gar nichts. Sie werden nicht entschädigt. Und je länger der Shutdown dauert, desto brisanter wird es.
Wie halten sich die Leute denn über Wasser? Verkaufen die ihre Möbel? Vermieten die ihre Wohnung oder gibt es da gerade so einen Run auf Aushilfsjobs?
Ja, genau, all dieses. Das grundsätzliche Problem, Thilo, ist dies, dass es hier in den USA keine Sparkultur gibt wie in Deutschland. Die Fed, also die Nationalbank, hat in einer Erhebung festgestellt, dass 40% der Amerikaner in ernste Probleme kommen, wenn sie es mit Ausgaben, plötzlichen Ausgaben von $400 zu tun haben. Das zeigt, dass die Leute tatsächlich von Gehaltscheck zu Gehaltscheck leben. Die besser verdienenden haben vielleicht etwas zurückgelegt, die unteren Gehaltsgruppen sicherlich nicht. Das heißt, sie müssen sich jetzt unter dem Druck der Ereignisse Alternativen überlegen. Und zwar schnell. Die Zahl der Uber- und der Lyft-Taxifahrer ist gestiegen. Viele suchen sich Gelegenheitsjobs. Sie gehen an Tankstellen, setzen sich an die Kasse von Supermärkten, bieten sich zum Schneeräumen an. Und die, die es wirklich hart erwischt, die fangen an, ihren Hausstand so langsam zu verscherbeln. Das Internet ist da eine willkommene Börse für Haushaltsgeräte geworden. Sofas werden verkauft, Einrichtungsgegenstände, die man vielleicht nicht mehr so dringend braucht. Und über die entsprechenden Seiten wird auch im Spenden gebeten. Das Problem ist, dass die Kosten halt weiterlaufen. Für Miete, für Ratenzahlung, für Schule, für Universität, für die Ausbildung der Kinder, für Reparaturen. Die Rechnungen trudeln ein und die Leute werden immer verzweifelter.
In welchen Bereichen, hast du schon mitbekommen, bedeutet dieser Shutdown vielleicht auch ein Shutdown des amerikanischen Alltags? Wo kommt der ins Stocken?
Also es zeigt sich überall da, wo der öffentliche Dienst gefragt ist, überall dort, wo bundesstaatliche Regierungsarbeit geleistet wird, also Federal Services. Besonders betroffen sind zum Beispiel Flughäfen. Miami musste schließen, weil das Sicherheitspersonal nicht mehr aufgetaucht ist. Die Leute bleiben zu Hause. Die Lebensmittelbehörde hat Probleme. Sie ist für die Lebensmittelkontrolle verantwortlich. Da gab es ernste Probleme. Bei der NASA zum Beispiel bleibt auch alles liegen. Und dann natürlich Museen. Alle staatlichen Museen und Forschungseinrichtungen sind dicht. Die Nationalparks, öffentliche Einrichtungen wie Public Libraries, also staatliche Bibliotheken. Und das geht natürlich nicht, weil das Allgemeinwohl darunter leidet, je länger es dauert. Und deshalb hat die Trump-Administration zigtausende von Regierungsbehörden in die Ämter zurückbeordert am Wochenende. Zuletzt war von 50.000 die Rede, die kommen mussten, um die Versorgung zumindest rudimentär sicherzustellen. Und das finden die Leute zum Teil gar nicht witzig, denn sie müssen jetzt zwar arbeiten, aber sie kriegen nichts dafür.
Grund für diesen Shutdown ist ja der Streit um das Haushaltsbudget. Trump will Geld für die Mauer zu Mexiko. Die Demokraten lehnen das ab. Gibt es da irgendwie mittlerweile Hoffnung auf einen Kompromiss?
Nee, die Situation ist völlig verfahren. Donald Trump hätte die Möglichkeit gehabt, den nationalen Notstand auszurufen. Damit hätte er Zeit gewonnen. Er hätte sagen können, ich habe alles versucht. Die Demokraten haben mir Knüppel zwischen die Füße geworfen. Die Demokraten hätten ebenfalls aufatmen können. Sie hätten sagen können, wir haben nicht nachgegeben und der Shutdown ist jetzt zu Ende. Aber Donald Trump hat sich anders entschieden und er hat auch alle anderen Vorschläge abgeschmettert. Also die Demokraten hatten zum Beispiel vorgeschlagen, den Haushalt Ressort nach Ressort freizugeben. Der republikanische Senator Lindsey Graham hatte gesagt, kommt, lasst uns die Regierungsgeschäfte für 3 Wochen wieder aufnehmen und in dieser Zeit über den Notstand nachdenken. Trump hat sich anders entschieden. Er will den Streit offenbar eskalieren, er will ihn auf die Spitze treiben und nun werden die Republikaner zunehmend nervös. Die Öffentlichkeit macht mehrheitlich Donald Trump für den Shutdown verantwortlich und die Republikaner müssen befürchten, dass dieser Shutdown ihnen politisch auf die Füße fällt.
Dass die Politik in den USA öfter mal stillsteht, das ist nicht neu. Neu ist die Zeit, die das jetzt schon dauert, 27 Tage Shutdown aufgrund des Streits um den US-Haushalt, um das Haushaltsbudget. Unser Korrespondent in Washington ist Thilo Kössler mit den Einzelheiten zu diesem Shutdown.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn ich mal tot bin, dann können sie alles haben von mir. Alle Organe, die spende ich sehr, sehr gern. Diese Frage aber, ob man Organe spendet oder nicht, die wurde seit einigen Jahren immer von weniger Leuten mit Ja beantwortet. Die Zahl der Organspender, die ist gesunken. Letztes Jahr gab es dann eine Trendwende. Da haben wieder mehr Leute gespendet. Gesundheitsminister Jens Spahn sagte dazu heute im Bundestag:
Das ist gut, aber das ist noch nicht gut genug angesichts der Zahl von 10.000 Patientinnen und Patienten in Deutschland, die auf ein Organ warten und angesichts des Umstandes, dass jeder von uns, jeder in Deutschland morgen auf eine Organspende angewiesen sein könnte.
Jetzt hat Jens Spahn heute ein neues Transplantationsgesetz vorgestellt, damit mehr Organe gespendet werden. Annike Schäfer aus unserer Nachrichtenredaktion, wie will er das erreichen?
Erstmal über die Organisation in den Kliniken. Die Kliniken, die Organe entnehmen, die sollen mehr Geld dafür bekommen, damit sie keine Verluste mehr damit machen. Und die Transplantationsbeauftragten, die es oft jetzt schon gibt, die sollen mehr Befugnisse und Zeit für ihre Aufgabe bekommen, also freigestellt werden. Das wird den Krankenhäusern auch ausgeglichen. Außerdem sollen Angehörige besser betreut werden. Und dieser Gesetzentwurf jetzt ist aber im Bundestag heute erstmal in erster Lesung debattiert worden. Zu entscheiden gab es da noch nichts. Aber er hat viel Zustimmung bekommen, auch von der Opposition.
Herr Minister Spahn, das ist wirklich ein gutes Gesetz, was Sie hier vorlegen.
Das war Kirsten Kappert-Gonter von den Grünen. Das lief heute ganz sachlich und friedlich ab im Bundestag.
Dann kann das Gesetz also kommen oder wie geht's da weiter?
Jetzt wird in den Ausschüssen beraten, aber Mitte des Jahres kann das Gesetz wohl in Kraft treten. Etwas Kritik und Verbesserungswünsche gab es aber schon, zum Beispiel von der AfD, vom Abgeordneten Axel Gerke.
Sie machen es sich zu einfach, wenn Sie hier nur Organisatorisches vorlegen, aber die wahren Fragen, Sorgen und Ängste der Bevölkerung ausklammern.
Gerke fordert, dass kein psychischer Druck auf die Angehörigen ausgeübt wird und er spricht ein Problem an, Sorgen, das viele in dem Zusammenhang haben. Die fragen sich, wer gewährleistet eigentlich, dass ich wirklich tot bin, wenn die Organe entnommen werden sollen? Ab welchem Punkt kümmert sich das Personal dann nur noch um meine Organe und nicht mehr um mich?
Da geht es um die Definition von Hirntod, ist es richtig?
Ja, da gibt es nämlich schon lange Streit. Letztlich über die Frage, was ist der Tod? Wann ist jemand tot? Kann jemand tot sein, dessen Herz noch schlägt, auch wenn es nur künstlich ist? Die Gesetzeslage in Deutschland ist, dass Organe nur von Hirntoten entnommen werden dürfen. Und da gibt es eine Richtlinie, wie der Hirntod festgestellt wird. Das ist aber gar nicht so einfach. Die Ärztinnen und Ärzte, die das machen, brauchen viel Erfahrung. Auch darauf geht der Gesetzentwurf ein, nämlich dass es eine Rufbereitschaft von neurologischen Fachleuten geben soll, die den Hirntod dann korrekt feststellen sollen.
Die Spender müssen aber weiter vorher angeben, dass sie die Organe überhaupt spenden wollen. Ist das so?
Ja, noch ist das so. Aber Spahn setzt sich ja für die sogenannte Widerspruchslösung ein. Das heißt, dass wir automatisch Spender sind, außer wir haben explizit widersprochen. Jetzt ist es andersrum. Aber darum ging es heute nicht. Das ist ein anderes Gesetz, das getrennt behandelt wird.
Im Bundestag wurde heute über ein neues Transplantationsgesetz debattiert, damit es mehr Organspenden gibt. In Deutschland warten rund 10.000 Menschen auf eine Transplantation. Die Einzelheiten dazu, die kamen von Annike Schäfer aus unserer Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In Großbritannien, klar, ist der Brexit das Thema momentan. Da kann es schon mal ein bisschen untergehen, dass sich das Parlament auch um andere Dinge kümmert, zum Beispiel um Upskirting. In der Tat, Upskirting bedeutet, das wisst ihr, dass jemand einer Frau heimlich unter dem Rock fotografiert, in der Hoffnung, die Unterwäsche der Frau oder sogar noch mehr auf dem Foto festzuhalten. Oft werden die Bilder dann im Internet auch noch verbreitet. In Schottland ist Upskirting schon länger verboten. In England und Wales war es das bisher nicht. Rahel Klein aus unserem Team hat sich es jetzt genauer angeschaut. Die Tatsache, das ändert sich jetzt aber in England und Wales, ne?
Ja, das britische Unterhaus hat jetzt ein Gesetz gegen Upskirting verabschiedet und dieses Gesetz verbietet es eben, Frauen unter ihren Rock zu fotografieren. Wer das doch tut, dem drohen bis zu 2 Jahre Gefängnis und der Täter kann auch ins Sex Offender Register aufgenommen werden. Das ist ein Register für Sexualstraftäter und da haben die Behörden dann die Möglichkeit, die Aktivitäten von Sexualstraftätern zu verfolgen. Dieses neue Gesetz muss jetzt noch von der Queen unterzeichnet werden. Das ist aber nur eine Formalie, muss man sagen.
Wie ist denn dieses neue Gesetz eigentlich zustande gekommen? Also wer hat es ins Rollen gebracht?
Das war Gina Martin, das ist eine junge Frau, Ende 20. Und die war im Juni 2017 selbst von Upskirting betroffen. Das hat sie damals berichtet. Die war auf einem Festival in London und wurde da von einem Mann bedrängt. Und der hatte dann heimlich ein Foto von unter ihrem Rock gemacht und das Foto dann sofort an seine Freunde weitergeleitet und es verbreitet eben. Gina Martin hatte das mitbekommen, war dann sofort zur Polizei gegangen. Die Polizei hat den Täter dann gezwungen, das Foto zu löschen. Allerdings hat die Polizei dann zu Gina Martin gesagt, ja, mehr können wir leider nicht tun. Wir können nicht gegen den Täter ermitteln, weil es kein Straftatbestand hier in England ist. Und daraufhin hat Gina Martin eine Petition gestartet und sich eben für ein Verbot von Upskirting eingesetzt.
Das alles ist jetzt 1,5 Jahre her. Was ist in dieser Zeit passiert?
Ja, also diese Petition war erfolgreich und dann hat eine Abgeordnete, Vera Hophouse, hat auch eine Gesetzesinitiative eingebracht. Die wurde letztes Jahr dann aber von einem einzelnen Abgeordneten aus formalen Gründen blockiert. Daraufhin gab es einen ziemlichen Aufschrei, weil eigentlich alle diese Initiative gut fanden. Und dann hat die Regierung von Premierministerin Theresa May gesagt, okay, wir bringen jetzt einen neuen Gesetzentwurf zum Upskirting ein. Und der ist nach mehreren Lesungen jetzt schließlich verabschiedet worden. Auf Twitter hat sich Gina Martin extrem gefreut. Da hat sie geschrieben, wir haben gewonnen. Upskirting wird jetzt ein Sexualdelikt sein.
Also, da ist ein Haken dran, zumindest dort auf der Insel. Wie sieht die Rechtslage denn beim Thema Upskirting in Deutschland aus? Ist bei uns verboten?
Also, so einen expliziten Paragraphen wie jetzt in Großbritannien gibt es bei uns bisher nicht. Allerdings ist die Rechtslage ein bisschen kompliziert in Deutschland. Upskirting kann nämlich unter verschiedene Paragraphen fallen.
Und das wären welche?
Es wäre einmal Beleidigung, dann die Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs und sexuelle Belästigung. Was die Beleidigung angeht, da gab es in der Vergangenheit mehrere Fälle, wo das abgelehnt wurde, Upskirting darunter eben zu bestrafen. Das ist also schwer, sagt auch Medienanwalt Christian Solmecke. Bei der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs, da stehen die Chancen schon ein bisschen besser, sagt Christian Solmecke.
Wenn ich die Vermutung habe, dass das Bild, was da gerade angefertigt worden ist, gleich auch in den sozialen Netzen geteilt werden soll, dann besteht tatsächlich der Anfangsverdacht einer Straftat. Denn die Weiterverbreitung solcher Bilder, die ist nach 201a Strafgesetzbuch verboten.
Also für eine Veröffentlichung von einem Upskirting-Foto könnte ein Täter in Deutschland belangt werden. Wenn er es nur privat auf seinem Handy speichert, dann nicht. Es sei denn, er macht dieses Foto in deiner privaten Wohnung oder in intimen Räumen, zum Beispiel in einer Umkleide oder in einer Toilette, dann ist es ebenfalls strafbar. Mhm. Wenn er es aber dann wieder auf offener Straße macht und unter den Rock fotografiert und es nicht weiterverbreitet, dann fällt es schon wieder nicht mehr unter das Verbot.
Okay. Jetzt hast du von 3 Paragraphen gesprochen. Also Beleidigung, wissen wir, unwahrscheinlich. Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs, ja. Was mit sexueller Belästigung?
Dies auch nur dann gegeben, wenn der Täter die Frau beim Fotografieren unsittlich berührt und dadurch eben belästigt. Und das ist beim Upskirting ja eben oft nicht der Fall, weil die Frauen es oft nicht merken und es heimlich passiert. Das scheidet meistens dann eben auch aus.
Was kann eine Frau denn tun, wenn sie abgeskirtet wurde?
Also Christian Solmecke sagt, Frauen sollten prüfen, ob sie den Täter zivilrechtlich verklagen können. Da kümmert sich die Polizei nämlich nicht drum. Durch dieses Foto könnten deine Persönlichkeitsrechte verletzt worden sein oder auch dein Recht am eigenen Bild, auch Datenschutzrechte. Und dann kannst du eben verlangen, dass die Fotos gelöscht werden. Du kannst auf Unterlassung klagen und auch einen Schadensersatz fordern. Aber du musst eben in jedem Fall selbst tätig werden und vor Gericht gehen. Und da sagt eben auch Christian Solmecke, es kann nicht sein, dass es so eine Rechtslücke in Deutschland gibt und die Opfer erst vor Gericht gehen müssen, um zumindest eine Entschädigung zu bekommen. Deshalb fordert der hier auch so eine Gesetzesänderung wie in Großbritannien jetzt.
Das ist die Kritik. Upskirting, also das heimliche Fotografieren unter den Rock einer Frau, ist in Großbritannien jetzt verboten worden. Das britische Unterhaus hat dazu ein Gesetz verabschiedet. In Deutschland gibt es bisher keinen Straftatbestand beim Upskirting, erklärt hat uns das Rahel Klein aus unserem Team.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Feinstaub, das sind winzige Teilchen in der Luft und die können, wenn wir zu viel davon einatmen, uns krank machen. Bisher wurde vor allem der Straßenverkehr dafür verantwortlich gemacht. Reifenabrieb, klar, Abgase aus Verbrennungsmotoren. Das ist der Grund, weshalb in deutschen Städten knapp 60 Umweltzonen eingerichtet wurden. Jetzt haben Forscher vom Max-Planck-Institut für Chemie in der großen Studie aber herausgefunden, mindestens genauso viel trägt die Landwirtschaft zum Feinstaub bei. Die Wissenschaftsjournalistin Monika Kovacics hat für das ARD-Politmagazin Monitor die Studie schon gelesen. Wo entsteht denn der Feinstaub in der Landwirtschaft genau?
Aus Gülle und aus Tierstellen entweicht Ammoniak. Mhm. Bei der Gülleausbringung auf den Feldern und bei den Tierstellen entweicht es aus den Ställen direkt ins Freie. Ammoniak ist ein Gas, was in die Atmosphäre aufsteigt, mehr oder weniger hoch, je nach Wetterlage, und verbindet sich dort mit Stickoxiden und Schwefeloxiden. Das sind andere Gase aus anderen Quellen. Und dort gibt es eine sozusagen eine chemische Reaktion, die mit Feinstaubpartikeln quasi dann endet und wieder langsam heruntersinkt.
Das heißt, wir halten fest, Gase verbinden sich mit Gasen und werden dann zu Feinstaub.
Genau.
Die Forscher sagen, dass in Deutschland viel mehr Menschen an den Folgen von Feinstaub sterben, als bisher eben angenommen. Kann man das überhaupt so in Zahlen festmachen?
Also es gibt eine neue Studie des Max-Planck-Institutes für Chemie, die sagt, dass es rund 120.000 vorzeitige Todesfälle gibt, die auf Feinstaub zurückzuführen sind. Feinstaub macht ja Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Lungenerkrankungen.
Für wie zuverlässig hältst du die Zahlen?
Die Wissenschaftler haben aus verschiedenen Ländern weltweit eine Fülle von neuen Daten erhalten zur Berechnung von Todesfällen. Und da kommt man über eine Modellrechnung auf diese 120.000 vorzeitigen Todesfälle durch Feinstaub. Ich halte diese Zahl für hinnehmbar, sage ich jetzt mal. Die Studie ist umstritten, keine Frage. Unterschiedliche Forscher gehen von unterschiedlichen Annahmen und Berechnungsmodellen aus. Mhm. Aber wir haben hier ein, was das Neue ist, ist diese Dimension, die aus dieser neuen Datenlage eben hervorgeht.
Jetzt kann man schlecht verhindern, dass in der Massentierhaltung auch Gülle entsteht. Wie soll denn verhindert werden, dass so viel Ammoniak da in die Luft geht?
Es gibt ganz wirkungsvolle Maßnahmen. Man kann die Gülle so verteilen, dass man sie nicht lange liegen lässt, sondern gleich einarbeitet. Das ist bislang nicht vorgeschrieben. Die Gülle darf 4 Stunden liegen bleiben, laut Regelung, bis sie eingearbeitet wird. Das könnte man verbessern. Und man könnte fordern, dass alle Gülle-Lager, und wir haben unendlich viele, dass die abgedeckt werden müssen. Denn daraus entweicht das Ammoniak. Außerdem in den großen Tierställen müssten Filter eingebaut werden, damit die unendliche Menge an Ammoniak von den Großtierställen nicht nach außen ausgast.
Monika, wir diskutieren auch immer, wo sich es eigentlich besser lebt, auf dem Land oder in der Stadt. Jetzt mit dieser Erkenntnis, würdest du sagen, ist man auf dem Land mehr Feinstaub ausgesetzt?
Mehr kann man nicht sagen. Es wird sich wahrscheinlich so die Waage halten, ob man die Feinstaubbelastung in der Stadt oder die Feinstaubbelastung auf dem Land hinnehmen will.
Aber Stadt und Land atmet dann gleich viel an der Menge ein? Oder wie?
Nein, es gibt also dadurch, dass es eben so komplex ist, was die Feinstaubverteilung anbelangt, das hängt vom Wind ab, das hängt von der Windrichtung ab, ist es tatsächlich so, dass oft auf dem Land die Feinstaubwerte höher sind als in der Stadt. Also man weiß zum Beispiel vom Schweinegürtel bei Kloppenburg, da sind die, können die wesentlich höher sein als in so einer mittleren Großstadt wie Hannover. Das hängt aber, wie gesagt, von der Wetterlage, von der Windrichtung und so weiter ab. Man kann jetzt nicht generell sagen, auf dem Land ist mehr Feinstaub, weil auf dem Land mehr Ammoniak und Gülle ist. Aber so 2/3 des Feinstaubs auf dem Land ist tatsächlich vom Land und der Rest ist durch Industrieverkehr, Energiegewinnung. Ja.
Feinstaub schädigt viel mehr Menschen als bisher vermutet. Das haben zumindest Forscher vom Max-Planck-Institut für Chemie rausgefunden. Mehr zu diesem Thema gibt es im Fernsehen, im Politmagazin Monitor im Ersten.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Konservativ, rechtspopulistisch, rechtsextrem. Die Beurteilung einiger Parteien in Deutschland, die fällt zunehmend schwerer, zumal da in der ein oder anderen Ecke immer wieder was Neues dazukommt. So auch diese Woche. Der ehemalige AfDler André Poggenburg, Sachsen-Anhalt, hat gestern seine neue Partei, den Aufbruch deutscher Patrioten, vorgestellt. Das haben wir mal zum Anlass genommen, um uns über die Parteienlandschaft Gedanken zu machen. Denn gerade wenn es um das rechte Spektrum geht, da ist die Lage ja so zersplittert wie noch nie. Darüber habe ich heute mit dem Politikwissenschaftler Marcel Lewandowski gesprochen. Ich wollte zuerst von ihm wissen, wie er denn die ADP, also den Aufbruch deutscher Patrioten, die Partei von Poggenburg, einschätzt.
Gut, zum einen würde ich vermuten, dass der Aufbruch deutscher Patrioten so eine Art Rechtsabspaltung der ohnehin schon außerordentlich weit rechts im politischen Spektrum stehenden sachsen-anhaltischen AfD darstellt. Und zum anderen ist diese Abspaltung selbstverständlich sehr stark gebunden an die Person Poggenburg. Und insofern glaube ich, dass wir hier zweierlei haben. Wir haben einerseits sozusagen eine radikale, muss man doch sagen, Splittergruppe, die sich selbstständig macht, und auf der anderen Seite jemand, der versucht, doch noch im politischen Geschäft mit einer eigenen Formation zu reüssieren.
Sehen Sie bei dieser neuen Partei ein bestimmtes Wählerpotenzial, die die AfD nicht erreicht?
Zum jetzigen Zeitpunkt natürlich schwer zu sagen, wenn man dazu noch keine Daten hat. Meine Vermutung geht aber dahin, dass im Grunde genommen die AfD, die in Sachsen-Anhalt ja bereits eine eher rechte Position auch im Vergleich zur Gesamtpartei einnimmt, schon ein relativ großes Wählerpotenzial bis weit an den rechten Rand des Wählerspektrums in Sachsen-Anhalt abschöpft. Mhm. Insofern glaube ich, dass das Potenzial für die ADB da relativ gering ist, weil sie im Grunde genommen nur eine relativ kleine Nische besetzen kann. Zweiter Aspekt hierbei ist, dass man, glaube ich, auch die Zugkraft von André Poggenburg nicht überschätzen sollte. Also er ist nicht diese charismatische, auch innerhalb des rechten Spektrums doch so stark wirkende Persönlichkeit, wie das beispielsweise an Björn Höcke ist.
Was bedeutet das denn eigentlich generell für die AfD? Ich meine, jetzt ist es nicht die erste Partei, die sich aus der AfD abspaltet. Da gab es auch die Blauen mit Frauke Petri. Was bedeutet das für die AfD, wenn es da immer wieder so neue Parteien gibt?
Ja gut, es gab ja vor den Blauen noch die Alpha, später unbedingt den LKR, das war die Abspaltung um Bernd Lucke. Und das ist etwas, was die AfD jetzt nicht das erste Mal mitmacht und es hat der AfD im Grunde genommen nie geschadet. Also wir sehen in Sachsen, dass die Umfragewerte für die Partei, die Blauen, so gerade im Wahrnehmbarkeitsbereich sind. Und zunächst einmal würde ich doch sehen, dass man da gar nicht von einer großen Spaltung der Partei sprechen sollte, sondern im Grunde genommen von einem selbstständig machen relativ kleiner Fraktionen innerhalb der AfD, sodass im Grunde genommen da keine wirkliche Gefahr an der Wählerurne, so meine jetzige Einschätzung, ausgeht.
Das heißt, es könnte unter anderem auch ein Vorteil sein für die AfD, wenn sich was ganz Radikales, was ganz rechtsgerichtet ist, von der Partei abspaltet?
Was man natürlich jetzt sehen kann, ist, dass die AfD auch intern, auch durch die Prüfung durch den Verfassungsschutz, diskutiert, wie radikal sie eigentlich sein kann. Und im Grunde genommen könnte man vielleicht sogar vermuten, aber das ist natürlich sehr voraussetzungsreich, aber machen wir das einfach mal, dass sozusagen so eine kleinere radikale Parteien auch der AfD helfen könnten, ein, ich will nicht sagen gemäßigtes, aber ein rechtes bürgerliches Profil zu schärfen.
Jetzt versuchen wir das mal ins große Ganze einzuordnen. Vom ehemaligen bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß stammt der Satz: Es darf keine Partei rechts von der CSU geben. Haben wir mitbekommen, gibt es ja schon sehr lange die AfD, auch die kleinen Splittergruppen. Was bedeutet das alles für die Konservativen, für die etablierten Parteien?
Naja, im Grunde genommen gerade die konservative Partei, also die CDU, CSU, in einer ähnlichen Situation wie zuvor. Es hat sich rechts von ihr jetzt 2013 fortfolgende eine Partei etabliert und die wird doch so schnell nicht weggehen. Das bedeutet aber auch, dass sich nach wie vor für die konservative Partei, also für die Christdemokraten, die Frage stellt, welche Strategie sie überhaupt fahren will. Und wir sehen schon, das hat ja auch diese Wahl zur Vorsitzenden gezeigt, dass die Konservativen da noch keine wirklich einheitliche Strategie haben. Also sie wissen nicht ganz genau, ob sie sozusagen diese doch vermeintlich eher liberale Merkel-Linie, gerade gesellschaftspolitisch möglicherweise, weiterfahren sollen oder ob sie weiter konservativ werden sollen. Denn was die CDU-CSU natürlich auch sieht, ist, dass sie auch unter den gemäßigten bürgerlichen Wählern eine ganze Menge Rückhalt hat, gerade durch Angela Merkels Politik, und die will sie auch nicht verlieren.
Ja, das mag ein Dilemma erstmal sein.
Richtig.
Und schwierig, weil so von außen betrachtet, würde ich sagen, versucht man sich immer anzugleichen.
Mhm.
Aber wahrscheinlich auch eine richtige Taktik, weil warum sind die anderen so erfolgreich?
Nun ja, aber auf der anderen Seite, das ist immer das Nachvollziehbarste, dass man sagt, man versucht sich sozusagen dem rechten Konkurrenten wieder anzugleichen, aber das führt natürlich zum einen dazu, womöglich, dass man auf der anderen Seite, also sozusagen in der Mitte, in Anführungszeichen, Wähler verliert. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, dass ein sich Angleichen an die Strategien der politischen Rechten die politische Rechte legitimiert und die rechten Parteien das als Erfolg verbuchen können. So im Sinne von, schaut mal, die machen, was wir wollen, ohne dass wir überhaupt an der Regierung sind. Also insofern ist das ein sehr zweischneidiges Schwert.
ADP steht für Aufbruch deutscher Patrioten. Das ist die neue Partei des ehemaligen AfD-Politikers André Poggenburg aus Sachsen-Anhalt. Was solche Absplitterung am rechten Rand für die etablierten Parteien eigentlich bedeuten, darüber habe ich mit dem Politikwissenschaftler Marcel Lewandowski gesprochen. Und damit geht auch das Update zu Ende.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.